Willkommen zu unserer Podcast-Reihe Werkstatt 92 mit Menschen im Fokus.
Mein Name ist Doreen Jentsch.
Und mein Name ist Peter Apitz.
Wir wollen Ihnen regelmäßig interessante Personen vorstellen, die etwas mit der Sparkassenversicherung Sachsen zu tun haben. Wir wollen damit unterhalten, motivieren und inspirieren.
Ja, in unserer letzten Episode hatten wir mit Mia und Dimut von Dark Horse gesprochen und dabei zum Beispiel auch über das Thema Resilienz gesprochen, die wir heute und auch morgen als wesentlichen Faktor brauchen, um erfolgreich und zufrieden agieren zu können. Heute nehmen wir das Thema auf und möchten über das Thema Resilienz sprechen und darüber mehr erfahren und ob man diese auch trainieren kann, so wie beim Fußball, gerade bei der EM sozusagen, ob das auch so ein Feld ist, was dahinter steht.
Ganz unangenehm ist Thema, Peter. Aber wir haben uns eine Expertin eingeladen, die zu diesem Thema seit Jahren Trainings und Seminare anbietet und das seit kurzem auch bei der Sparkassenversicherung Sachsen. Sie ist Diplom-Wirtschaftsinformatikerin, langjährige Führungskraft und Managerin für Organisationsentwicklung und Projektmanagement. Sie arbeitet aktuell als Business-Trainerin, Beraterin für strategische Organisationsentwicklung und Change-Management und sie ist zugelassene Heilpraktikerin für Psychotherapie. Herzlich willkommen, Marion Bandke.
Ja, herzlichen Dank, Frau Jentsch und Herr Apitz. Total schön, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
Ja, liebe Frau Bandke, bevor wir so richtig in das Thema Resilienz einsteigen, interessiert uns natürlich erstmal, wer sind Sie eigentlich und wo kommen Sie her? Welche Stationen waren so die wichtigsten in Ihrem Leben? Vielleicht können Sie sich kurz vorstellen.
Ja, das mache ich sehr gerne. Wie man vielleicht an der Sprache unschwer hört, ich komme aus dem schwäbischen Raum, in Stuttgart geboren, lebe und arbeite hier auch, allerdings schon seit einigen Jahren natürlich bundesweit. Und vielleicht mal kurz die beruflichen Stationen. Ich habe tatsächlich nach dem Abitur mit einer ganz klassischen IHK-Ausbildung, nämlich zur Versicherungskauffrau, begonnen und habe auch bei einem Versicherungsunternehmen lange Jahre gearbeitet und habe dann eine gewisse Zeit in der Sachbearbeitung war ich tätig und dann habe ich Wirtschaftsinformatik studiert. So, und nach der Zeit der Wirtschaftsinformatik ging es dann eher in Richtung Projektmanagement, Multiprojektmanagement und die letzten 10 Jahre in meinem angestellten Berufsleben war ich Führungskraft und habe gerade den Projektleiterpool für die großen Projekte geleitet und auch, einfach mich sehr intensiv mit Projektmanagement und Multiprojektmanagement beschäftigt. So, dann war natürlich im Nebenstrang, weil ich werde im Seminar immer gefragt, was hat die Wirtschaftsinformatikerin bei so psychologischen Themen zu suchen. das war natürlich über lange Jahre begleitend. Mich haben Menschen schon immer total interessiert. Und mir wurde auch sehr schnell klar, dass auch in den Projekten gute Projekte oder gute Projektleiter, das müssen nicht unbedingt die akribischsten Planer sein, sondern wenn die es schaffen, gute Kommunikation, gute Beziehungen zu integrieren, Menschen zusammenzubringen, ja, kommt am Ende in der Regel mehr dabei raus. Und ich habe das mit vielen Ausbildungen, mich hat es immer mehr interessiert, das Unternehmen hat es auch sehr stark gefördert. Ja, und irgendwann war das Interesse dann so groß, dass ich tatsächlich eine 2-jährige psychotherapeutische Fachausbildung gemacht habe, was dann auch natürlich gut passte. Ich hatte dann schon länger den Plan, mich selbstständig zu machen, als Coach, als Beraterin. Ja, und da lässt sich auch ein bisschen das Kontext, so das Psychologische, ja, nicht so scharf trennen von so scheinbar reinen Business-Themen. Und so kommt diese scheinbar exotische Kombination zustande, die in der Praxis allerdings dann doch sehr gut zusammenpasst. Ja, und dann habe ich mich endgültig selbstständig gemacht Ende 2015 und war dann erstmal solo unterwegs, wirklich als Trainerin und als Coach und habe dann für 2,5 Jahre mit 2 richtig starken Frauen ein Institut für Organisationsentwicklung gegründet. Und jetzt sind wir, sehr stark zum Thema resiliente Organisation unterwegs, aber auch sehr viel New Work. Ja, was bewegt die Arbeitswelt von morgen? Das ist da auch so, die Verbindung all dessen, was ich ja seit ein paar Jahren auch schon bei Ihnen im Unternehmen tue. Ja, da finden so die Welten, alles gerade sehr stark in Bewegung und da finden so die Business und die psychologische Welt wunderbar zusammen.
Das klingt sehr spannend. Und wenn man auf Ihre Homepage schaut, sieht man auch, dass so Weiterentwicklung, Weiterbildung für Sie ein wichtiges Thema ist, weil da sind sehr, sehr viele zertifizierte Abschlüsse mit genannt. Zum Beispiel das Thema geprüfte Stressmanagement-Trainerin, schwieriges Wort, und humanistische Psychologie. Was treibt Sie an, die Weiterbildung voranzutreiben beziehungsweise dort auch à jour zu bleiben?
Also ich habe so zwei Grundmotivationen im Leben. Erst einmal verstehen und dann verändern. Ja, das sind die zwei großen Antreiber, die mich vermutlich bis zu meinem Lebensende begleiten werden. Und die führen immer dazu, ich will es dann immer genau wissen. Ich lerne ein Thema kennen, dann stelle ich fest, oh, interessant. Und dann will ich es richtig genau wissen. Und was eignet sich besser erstmal, um eine Ausbildung zu machen und wirklich auch in die Tiefe so ein Deep Dive zu machen. Und bei mir ist allerdings das reine Wissen alleine, das ist toll. Und mir geht es aber darum, das wirklich zur positiven Veränderung anwenden zu können. Also ich habe immer so Projekte, ich möchte die Welt positiv verändern, unterstützen, beeinflussen. Und das ist so der Hauptantrieb, der mich durch alle Projekte und natürlich auch zu diesen vielen Ausbildungen führt.
Das klingt sehr schön und sehr spannend. Also sehr, sehr gute Antreiber, die Sie da haben. Woran arbeiten Sie aktuell und was ist so Ihr Herzensprojekt?
Ja, das große Herzensprojekt bewegt uns schon lange, also uns, meine zwei Partnerinnen und ich. Wir fragen uns, wie entwickelt sich die Arbeitswelt? Ja, ich sage mal in den nächsten Jahrzehnten, wie entwickelt sich die Gesellschaft weiter? Und da haben wir uns jetzt den Gesellschaftsmachern angeschlossen. Das ist so eine Community, ich sage mal, ja, viele Unternehmen, könnte man sagen, Hightech trifft Handwerk an der Stelle. Und rein physisch findet das Ganze seinen Ort in Ichenheim. Ja, das ist, wenn man es mal von der großen Landkarte aus sieht, so zwischen Karlsruhe und Freiburg. Und in Ichenheim bauen wir gerade einen Campus auf 11.000 Quadratmeter, wird da ein toller Campus gebaut im ländlichen Raum, wo es wirklich darum geht, ja, wie kann man an der Stelle auch hier Hightech und dörfliche Umgebung, ja, das Ganze weiterentwickeln. Und das sind ganz unterschiedliche, wie gesagt, Unternehmen, Privatpersonen, Einzelselbstständige. Und wir haben das komplette Thema Kulturentwicklung und Organisationsentwicklung. Das ist doch toll, jetzt mal was nicht Fertiges zu haben, sondern mit was Neuem beginnen zu können. Und da treffen viele Visionen zusammen. Und für uns natürlich speziell interessant, was wird die Arbeitswelt 2030 sein? Also New Work, das ist ja inzwischen so ein Schlagwort, aber wir werden in dem Campus viel machen können. Wir haben dort einen Makerspace, also nächstes Jahr ist der erste Spatenstich. Da wird es viel Kreativprojekte auch für Unternehmen geben können. Und insofern, das ist Sie merken vielleicht meine Begeisterung, das ist so ein echtes Herzensprojekt, weil auch da wieder verstehen und verändern. Ja, also da positiv Einfluss nehmen und jetzt halt auch mal in so einer Community von Gleichgesinnten. Da ist einfach natürlich nur ganz andere Power. Als kleines Einzelunternehmer könnte man jetzt nie so einen Campus alleine bauen. So, und mit dem Campus zusammen, da sind natürlich auch die Technologen mit an Bord. Und da bauen wir gerade jetzt von Pontiventus mit in Kooperation ein Lernplattformprojekt, das dann auch für die Firmen nutzbar sein soll, ja, wo einfach neue Formen des betrieblichen Lernens stattfinden werden. Da sind wir gerade mittendrin, haben wir auch Gesprächspartner bei Ihnen im Unternehmen. Das ist richtig klasse.
Das klingt sehr spannend, auf jeden Fall. Und wir haben ja auch einen Kreativraum mittlerweile bei uns. Also wir kennen das auch, dass wir versuchen, dort die neuen Arbeitsformen mit reinzubringen. Und der wird auch sehr, sehr gut genutzt, jetzt seitdem wieder ein bisschen mehr im Büro möglich ist. Und wir hoffen, dass das natürlich auch noch weiterhin möglich sein wird. Jetzt haben wir mal so einen groben Überblick bekommen. Jetzt wollen wir Sie natürlich auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Und wir haben mal so ein paar Sätze vorbereitet, die Sie bitte vervollständigen und mal gucken, was da rauskommt. Und zwar, wer der erste Satz, der wichtigste Mensch für Sie ist,
Den einen wichtigen gibt es gar nicht, das sind Herzensmenschen. Ja, und das sind Herzensmenschen, die begleiten mich, manchmal eine längere Lebensstrecke, manchmal eine kürzere. Aber die haben alle so viel Qualität für mich, weil sie mich unterstützen, fördern, herausfordern. Ja, und von dem her nicht die Person, die Gruppe der Herzensmenschen.
Okay, sehr gut. Der wichtigste Tag für Sie,
Es gäbe schon wieder so eine Antwort. Und zwar, es gibt, ich glaube, gar nicht den wichtigsten Tag. Ich habe im Rückblick auf mein doch längeres Leben inzwischen sehr viele positive Tage, wo einfach was gelingt, die so positiv aufgeladen sind. Aber ich glaube, die wichtigen Tage, die nenne ich für mich meine Augenöffner-Tage oder Augenöffner-Momente. Das sind die, wo ich plötzlich schlagartig was erkenne. Und das sind nicht unbedingt immer die angenehmen Dinge. Ja? Das sind manchmal richtig schockierend, erschreckend, manchmal aber auch richtig toll. Aber so diese Augenöffner-Momente, die verändern wirklich was. Ja? Und deshalb, das sind eigentlich die wichtigen.
Okay. Ihre drei wichtigsten Werte?
Ja, der oberste ist bei mir Freiheit. Und das hat gar nicht in Konkurrenz zur Verbundenheit. Ich bin ein völliger Teamplayer, mag das total gern, so wirklich eingebunden zu sein. Aber Freiheit bedeutet für mich, dass jeder Mensch das darf und in der Lage ist, sein Leben so zu gestalten, dass es ihm gut geht, ja, und dass er glücklich ist. Das ist für mich Freiheit und das ist wirklich der höchste Wert. Ja, und der zweite, wenn Sie nach drei fragen, würde sagen Integrität. Also so, dass das, was ich tue, genau dem entspricht, was meine Werte sind. Also man könnte, ja, es gibt so altmodisches Wort dafür, aber das gefällt mir nach wie vor gut, Anständigkeit. Ja, also nicht Anstand, weil Anstand hat oft so einen moralisch erhobenen Zeigefinger, aber Anständigkeit, ich meine, da können sich viele Menschen dahinter versammeln. Ich glaube, wir Menschen haben so Grundgefühl dessen, was wir als anständig empfinden. Da steckt viel drin. Also das wäre so die Nummer zwei bei mir. Und dann Humor. Also ohne Humor wird das Leben einfach manchmal doch etwas, naja, sagen wir es mal so, Hard Work. Aber der Humor, der hilft auch über schwierige Zeiten, schwierige Tage. Und Humor verbindet Menschen, wenn er nicht verletzend oder gegeneinander gerichtet ist. Also der dritte Wert, Humor.
Sehr gut, sehr gute Werte. Das letzte Buch, was Sie in der Hand gehabt haben, so.
Also ich lese immer parallel, ich sage mal Roman und Sachbuch. Jetzt nenne ich mal das Sachbuch. Das heißt Veränderungsintelligenz. Das kann ich nur empfehlen. Da geht es darum, um das Thema Veränderungskompetenz von Organisationen und aber auch von uns Einzelmenschen. Ja, das ist ein Werk, das gibt nicht den Autor, sondern das ist, sage mal, eine Sammlung von sehr guten Kapiteln von unterschiedlichen Autoren, wirklich auch im Beratungs- und Unternehmenskontext extrem hilfreich. Und als Roman Monte Crypto, auch wieder das Thema verstehen. Ich hatte mich noch nie mit Kryptowährung beschäftigt und Monte Crypto ist ein Roman, das ist so eine moderne Schatzsuche im Kontext der Kryptowährungen. Da habe ich darüber ganz viel gelernt, also richtig auch sehr nett und unterhaltsam.
Wenn Sie damit einverstanden sind, wird man das auch hier verlinken mit. Dann können ein paar Kollegen da auch mit nachlesen. Genau. Wer ist denn Ihr ganz persönlicher Held?
Ja, ich sage mal so, den hatte ich schon in Jugendjahren. Das ist Frodo aus Herr der Ringe. Frodo, der kleine Hobbit, ja, der eigentlich mit ganz vielen Ängsten so ins Unbekannte auszieht, weil er das Richtige tun möchte. Ja, und er hat so seine Weggefährten, das ist so eine klassische Heldenreise, also auch psychologische Heldenreise. Und der überwindet so seine eigene Ängste, Veränderungswiderstände und um das Richtige zu tun und ja, dadurch hat es ja ein echtes Happy End. Also deshalb, Frodo ist mein großer Held.
Okay. Was ist Ihre größte Hoffnung?
Ja, die größte Hoffnung ist es, dass Menschen über all das hinaus, was sie trennt, ja, politische Meinungen, kulturelle Unterschiede, es schaffen, im Gespräch zu bleiben. Ja, die Spaltung auf der Welt wird immer deutlicher. Vielleicht wird sie auch über die Medien transparenter. Und da steckt eine wirkliche Gefahr für uns Menschen drin, ja, im Kleinen wie im Großen. Und meine große Hoffnung ist, dass es immer und immer und immer gelingt, den Kontakt auch mit denen aufrechtzuerhalten, die so ganz anders sind, ja, und wo es viel einfacher wäre, ja, davon zu distanzieren oder zu trennen.
Und jetzt kommt eine wichtige und entscheidende Frage. Sind Sie lieber dafür oder dagegen?
Ja, ich bin sehr begeisterungsfähig, also ich bin sehr schnell und gerne dafür, vor allem wenn es meine zwei Werte verstehen und verändern und betrifft. Also dafür.
Okay, sehr gut. Dankeschön.
Frau Wandke, Sie beschäftigen sich ja, wie Sie gerade sagten, mit sehr vielen Themen Lernen 2030, New Work, gesunde Führung. Das sind alles interessante Themen, da könnte man immer einen separaten Podcast drüber machen und ich denke, wir werden da sicherlich dazu auch im Gespräch bleiben. Aber Sie haben sich insbesondere auch dem Thema Resilienz gewidmet und resiliente Organisationen. Was bedeutet denn eigentlich für den normalen Sterblichen Resilienz?
Für mich wird es in einem Satz zusammengefasst, gelassen bleiben, auch in stürmischen Zeiten. Ja, das hat den Satz, also der begleitet mich schon, seit ich begann, mich mit dem Thema Resilienz zu beschäftigen. Das ist schon richtig lange her. Und dieses Gelassenbleiben in stürmischen Zeiten, ja, das haben wir jetzt alle erleben dürfen im letzten Jahr. Und da hat sich wirklich gezeigt, wie man besser oder halt auch schwieriger mit Krisen umgehen kann. Und das ist letzten Endes das große Thema Resilienz, also psychische Belastbarkeit, Leistungsfähigkeit, aber wirklich so das große Bild und weniger, jetzt sage ich mal, kleine Stress, sage ich mal, Bewältigungsthemen, was man jetzt beim Stressmanagement-Training zum Beispiel lernen würde.
Das heißt also, für Sie ist Resilienz wesentlich mehr als Stressmanagement.
Also Stressmanagement ist für mich ein Teil von Resilienzaufbau. Resilienz geht es letzten Endes darum, dass wir Menschen uns zu Richtung Gelassenheit und Souveränität entwickeln. Das ist ein Persönlichkeitsentwicklungsthema. Also an sich ein lebenslanges Projekt, an dem man immer interessante Dinge tun kann. Und Stressmanagement oder Stressbewältigung, da geht es ja um den sogenannten heißen Stress, Akutstress. Und da braucht es mal einfach konkrete Übungen, wie ich den wieder abbauen kann. Aber das große Entwicklungsprojekt, wie kann ich meine Persönlichkeit gelassen formen und souverän formen. Das ist für mich Resilienz.
Ich finde das total spannend, Frau Wandke. Ich habe bis vor vielleicht 2 Jahren von diesem Begriff relativ wenig gehört, muss ich sagen. Und jetzt, seitdem wir auch unsere Podcast-Reihe machen, Peter, ne, dieses Thema und dieser Begriff Resilienz taucht immer, immer wieder auf, in verschiedensten Art und Weise. Aber es ist sehr, sehr präsent aktuell. Und ich durfte dazu, weil ich eben mich jetzt mit dem Thema mal ein Stück weit mehr beschäftigt habe, Ihr Seminar auch bei uns im Haus besuchen und war total begeistert davon, wie Sie neurobiologisch erklärt haben, wie Stress entsteht.
Ja, Stress entsteht, ich sag mal, im Kopf letzten Endes. Wir haben alle ja schon davon gehört, von der Flucht- und Kampfreaktion beziehungsweise des Erstarrens. Das ist nur so dritte Reaktion. Wenn man mal guckt, wie läuft dieser Prozess ab, die Außenwelt, wie kommt die in unser Bewusstsein hinein? Natürlich über die Sinnesorgane, die Sinneskanäle. Und wir haben eine Einheit im Gehirn, das limbische System. Und da sitzt ich nenne es jetzt mal die körperliche Alarmsirene drin. Das ist die Amygdala. Ja, und letzten Endes geht es hier ums Überleben. Wir können, wenn Gefahr droht, ja nicht lange über irgendwas nachdenken. Jetzt kommt irgendein Urtiger um die Ecke. Da kann ich jetzt nicht sagen, Frau Jensch, hat der Hunger oder will der spielen? Wie ist der gerade drauf? Sondern bei Gefahrensituationen müssen wir ja wirklich in Millisekunden reagieren. Und es ginge über, sagen wir so, bewusste Denkleistung nicht. Und deshalb braucht es an der Stelle etwas, was schneller ist. Und da ist die Amygdala zusammen mit dem Hippocampus, das ist das Seepferdchen, das sieht da so ähnlich aus im Gehirn wie ein Seepferdchen, zusammen ist einmal zuständig dafür, permanent die Sinneseindrücke, ohne dass wir es bewusst tun müssen, zu filtern, zu bewerten, ja, gefährlich, ungefährlich, angenehm, unangenehm und sofort Alarm zu geben, wenn irgendwas Verdächtiges um die Ecke kommt. Und da braucht es natürlich unser auch biografisches Gedächtnis dazu. Und der Hippocampus, da ist so die Schnittstelle zwischen Kurz- und Langzeitgedächtnis und liefert, sage ich mal, den emotionalen Input, ob wir Dinge, weil wir entsprechend psychologisch geprägt wurden, möglicherweise als problematisch klassifiziert haben. So, und dann gibt es Alarm und Alarm bedeutet, das Stresssystem fährt hoch. Adrenalin, das schnelle Stresshormon, Cortisol, Blutdruck steigt, Herzschlag steigt, also alles, was man klassisch weiß. Und irgendwann kriegen wir den Prozess dann auch bewusst mit und irgendwann bedeutet 250 Millisekunden, nachdem die Alarmanlage ausgelöst wurde. Das heißt, die Stressreaktion ist schon im vollen Gange, bevor es uns überhaupt auffällt. Ja, und merken tun wir es ja körperlich. Auch plötzlich wird es einem warm oder man spürt so einen Druck in der Brust oder wie auch immer. Und das ist dann mal die Stressreaktion, die ja früher bei unseren Urvorfahren in der Weise oder auch nur in gefährlichen, aktuellen Situationen durchaus Sinn macht. Und ich denke immer, sitzen wir hier an unserem Schreibtisch und gerade unter Stress. Ja, wir können nicht wie unsere Urvorfahren kämpfen oder rennen. Ja, und insofern wird Energie bereitgestellt, die wir aber gar nicht verbrauchen. Und das ist, so ein Problem der modernen Zivilisation.
Was mich total fasziniert hat, war der Begriff Stressdemenz. Können Sie das vielleicht noch mal erklären?
Ja, das hat letzten Endes zwei Zielrichtungen. Das Cortisol bewirkt im Gehirn, dass die Signalübertragung zwischen den Neuronen, ja, ich sage mal, stottert. Ja, das kann man sich wie so Störsignale vorstellen, bis hin, dass da wirklich mal ein kompletter Blackout herrscht. Das heißt, an der Stelle haben wir sowohl Schwierigkeiten, auf Gedächtnisinhalte zuzugreifen. Es liegt uns was auf der Zunge. Ja, man ist sprachlos, weil das Sprachzentrum ist sozusagen nachgelagert. Also um irgendwelche schlaue und vernünftige Dinge sagen zu können, das muss erst da danach kommen. Und wenn einfach das Gehirn an der Stelle nicht in seiner Leistungsfähigkeit ist, dann merkt man das, ja, dass wir an der Stelle einfach beeinträchtigt sind, kommunikativ, Konfliktlösungsorientierung, was auch immer. Und das bewirkt im Kurzfristigen die Stresshormone und im Langfristigen gibt es Hinweise darauf, dass durch Dauerstress und diesen ständigen, ich sag mal, Cortisolüberschuss, der im Körper gar nicht mehr abgebaut wird, Demenzerkrankungen zumindest gefördert werden. Ob sie ausgelöst werden, habe ich keine konkreten Studien dazu gefunden, aber es gibt zumindest Hinweise, dass Dauerstress mit verursachend sein könnte. Und was unter Dauerstress passiert, dass zum Beispiel Seepferdchen schrumpft. Also das ist der Hippocampus, auch durch Schocks schrumpft der. Der kann durchaus wieder sich regenerieren, aber wir werden, also Stress macht dumm. Also so kann man es vielleicht mal auf einen ganz, ganz platten Punkt bringen.
Ich habe von Ihnen auch noch die Worte im Ohr, als Sie sagten, das Gehirn funktioniert eigentlich wie vor 30.000 Jahren. Da hat sich nie wirklich was weiterentwickelt und man ist mit diesem Prozess in der heutigen Zeit eigentlich, also der passt nicht in unsere heutige Zeit. Soll ich mich dem hingeben und kann sagen, na, dann ist es halt so?
Ja, letzten Endes sind es ja die Dinge, die Menschen einfach versuchen zu tun unter Stress. Also die Akutstress, da gibt es ja diesen Notfallkoffer und da ist immer wichtig, wenn man es irgendwie hinbekommt, sich zu bewegen, dass einfach diese Energie verstoffwechselt werden kann. Also die Stresshormone, dass sich auch, ich sage mal, das vegetative Nervensystem einfach wieder beruhigen kann. Ja, jetzt ist das im Arbeitsalltag aber ja manchmal gar nicht möglich, wenn man jetzt in lange Besprechungen sitzt und so weiter. Da merken Sie auch, das sind dann immer, wenn Menschen so anfangen, mit den Fingern zu klopfen oder was mich zum Wahnsinn treibt, so mit Kugelschreibern zu schnippen. Ja, das sind so Übersprungshandlungen, die halt Stress andeuten. Das heißt, unter Akutstress gibt es einfach so diesen Notfallkoffer von Bewegen, Ausatmen, ja, weil Einatmen ist oft weniger das Problem, sondern wir machen die Lunge nicht richtig leer. Wie soll also frischer Sauerstoff in das System kommen? Ja, das ist mal das eine, diese Akutmaßnahmen. Das andere ist natürlich die Frage, sind wir jetzt dieser Stressreaktion einfach ausgeliefert? Ja, und natürlich, die hat ja Sinn. Also wir müssen ja auch manchmal wirklich schnell reagieren, wenn auch bei selbst in unserem zivilisierten Leben eine Gefahr droht. Das Zweite ist aber unser Stresssystem in der modernen Zivilisation. Wir haben so ein Informationsoverload, also so Überreizung vom Nervensystem. Also wenn ich viel am Tablet zum Beispiel arbeite, dann merke ich, dass mich das in den Schlaf verfolgt, dass ich dann im Schlaf irgendwie immer so was wische. Ja, also diese Wischbewegung, ja. Und das sind so Dinge, die setzen sich sofort. Und das heißt, da ist so eine subtile Dauerentspannung. Und da kann man natürlich durch Lebensführung, also sagen wir einfach viel raus in die frische Luft. Das klingt alles so banal, aber das sind oft so die Erfolgsfaktoren. Gehirngerecht leben bedeutet letzten Endes so zu leben, dass sich das Nervensystem, das limbische System immer wieder entspannen kann. Und da kommt ein Stressblitz und da muss man einfach gucken, ja, wie man an der Stelle wieder gegenwirkt. Und Resilienz bedeutet dann, sagen wir, diese langfristige Frage, wieso regt sich eigentlich meine Amygdala permanent so auf? Ja, also wir reagieren ja anders wie vielleicht andere Menschen. Also wir sind da sehr individuell. Was daran liegt, dass natürlich unsere Biografie eine andere ist, wir andere Kindheitserfahrungen gemacht haben. Und der eine reagiert möglicherweise sehr erschreckt, wenn er schreiende Stimmen hört oder laute Stimmen hört. Der andere fühlt sich von Kritik sofort total getroffen. Also da sind wir sehr individuell. Und da ist natürlich immer eine gute Idee, auch individuell dran zu arbeiten. Und da kommen wir so zum Bereich, wo es in Richtung Mentaltraining geht. Ja, also so, was ja im Spitzensport immer praktiziert wird, visualisieren, positive Zielbilder. Und das ist bei der Resilienz auch ein sehr großer Erfolgsfaktor.
Sie hatten gerade gesagt, das ist ja vor allen Dingen Mentaltraining. Das heißt, das fand ich auch in Ihren Ausführungen immer ganz spannend. Sie sagen ja, also nicht Sie, sondern die Wissenschaft, die neue Wissenschaft sagt ja vermutlich, dass es eben nicht so ist, dass Hirnzellen absterben und man einfach an Gedächtnisleistung verliert oder an Hirnleistung verliert, sondern sie sagen einfach nur, es müssen die Autobahnen wieder gebaut werden, es muss trainiert werden, dass bestimmte Leitungen wieder funktionieren, was ja auch die Voraussetzung dafür ist, dass man mit Training überhaupt irgendwas schaffen kann, ne?
So ist es. Und natürlich sterben Gehirnzellen durchaus ab. Die Frage war, früher hat man halt geglaubt, also was dann mal weg ist, ist weg. Ja, also sprich, das ist an sich ab. Mitte 20 geht es bloß nur bergab. So, und heute durch die bildgebenden Verfahren ließ sich halt erkennen, das ist ja eine gute Nachricht, dass wir bis zum Tode in der Lage sind, unser Gehirn aktiv, aktiv zu gestalten. Neuroplastizität ist das einmal das Fachwort. Das heißt, das Gehirn ist bis zum Ende in der Lage zu lernen. Ja, und über das Lernen, ja, ist ja die Frage, was lernen wir? Auch Stressreaktionen sind angelernt, ja, die Art und Weise, wie ich reagiere. Reagiere ich immer gleich verletzt und beleidigt und. Da gibt es auch breite Autobahnen dann im Kopf, ja, auf der wir dann heiter unterwegs sind. Und es ist so schwierig, in dem Moment eine Abzweigung zu kriegen. Ja, Richtung, ich sage mal wieder, vernünftig über was nachdenken und sich nicht so, ich sage mal, in die Emotion so stark hineinzubegeben. Ja, und deshalb das Bild des Autobahnbaus im Kopf geht letzten Endes darum, sich Verhaltensweisen, Denkmuster anzugewöhnen, die gesundheitsfördernd sind, die resilienzfördernd und die sind alle dann auch noch Lebenszufriedenheit steigern. Ich finde, da kriegt man gleich alles so mit in einem Paket. Ja, die Dinge, die Resilienz steigern, machen uns gesünder, sie machen uns stabiler und sie machen uns auch deutlich zufriedener.
Ich finde, das ist ein total positives Bild, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man es selbst in der Hand hat, wenn man das Training entsprechend macht, bis ins hohe Alter, da selber was bewegen zu können. Man hat es selbst in der Hand. Ich finde das ein total schönes Bild.
Also es gibt natürlich immer die genetische Komponente, die es bei der Resilienzforschung hat sich auch eindeutig gezeigt. Wir haben alle einen unterschiedlichen Löffel, sage ich mal, mitbekommen an Resilienz über unsere, sag mal, Genetik. Aber die Frage ist halt, ist man dem ausgeliefert? Und da ist die Antwort eindeutig nein. Also über die, und das gefällt mir auch, die Auseinandersetzung mit dem realen Leben. Also ich muss nicht auf einem Berg und da in Frieden leben, dass ich, ja, sage mal, psychisch widerstandsfähig werde, sondern mit den Reibungen, die das normale alltägliche Leben mit sich bringt, mit allen Pleiten, Pech, Pannen, Katastrophen, sind wir Menschen lernfähig und können uns weiterentwickeln. Ja, und das ist da in der Stelle ein wichtiger Punkt. Und zweite sind Umgebungsfaktoren. Und da sage ich auch immer, das ist immer die gute Botschaft auch für Unternehmen. Also Unternehmen, Führungskräfte können entweder ihren Mitarbeitenden der letzte nachrauben und die Resilienz untergraben oder sie können sehr unterstützend sein. Und wenn die zwei Dinge zusammenkommen, Mitarbeiter bauen persönliche Resilienz auf, Unternehmer guckt nach guter Führung. Ja, und an der Stelle, ja, ist dann echt Win-Win.
Also über resiliente Organisation reden wir gleich nochmal. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Vorher habe ich noch eine Frage. Wenn es jetzt so ist, dass man über Mentaltraining sich sozusagen umprogrammieren kann im Kopf, welche 300-prozentigen Tipps haben Sie denn, dass ich jetzt oder der Peter oder unsere Zuhörer noch resilienter werden? Mit welchen 300-prozentigen Empfehlungen können Sie uns denn helfen?
War Jens 100% genau erfolgsbekannt. Sag mal ja, 100% dann, wenn Sie es trainieren oder wenn ich es trainiere. Dinge, die mir das all zwei, dreimal tun, die sind ja, als wenn man es gar nicht getan hätte, wie beim Sport auch. Und von dem her, also meine Top 3 sind wirklich, das eine ist, so sich die Dinge bewusst machen. Also wir sind ja manchmal so verhaftet mit unseren Emotionen. Ja, und dann werden die auf alle Gebiete so übertragen. Jetzt bin ich vielleicht verärgert. Ja, und dann nervt mir ein Kunde, der anruft oder meine Geschäftspartnerin und so weiter. Und die Quelle, die liegt manchmal ganz woanders. Ja, das kann hinter Ärger liegt oft Traurigkeit, ja, dass man irgendwie Enttäuschung an dem Tag oder man ist nicht so wahrgenommen worden oder was auch immer. Oft ganz kleine Dinge. Ja, und dann setzen die sich aber sofort und wenn man da nicht aufpasst, dann übertragen die sich und legen sich so wie so ein Film über alle anderen Dinge drüber. Und Resilienztraining bedeutet, sich immer wieder ganz nüchtern zu fragen, was ist jetzt eigentlich gerade wirklich? Ja, was ist gerade wirklich? Wollt mich da jemand ja, ganz gemein beleidigen? Hat die Person halt selber auch einen schlechten Tag? Ja, und selbst wenn sie mich beleidigen wollte, ja, was hat es für eine Bedeutung? Ja, also welche Bedeutung messe ich dem auch bei? Und es bedeutet, im Gehirn passiert noch Folgendes, dass das limbische System einmal überlagert wird durch das, was wir vielleicht als Vernunft oder Verstand verstehen. Und dadurch geht der Stresspegel runter. Also das ist so positive Ernüchterung. Ja, und das ist so eine schon Mentaltraining, ja, wenn man sich das erstmal angewöhnt hat, dann ist eher immer so die Frage, was ist jetzt eigentlich gerade wirklich? Ja, was bewegt mich jetzt gerade wirklich? So, das war der 100% Vorschlag Nummer 1. So, und die Nummer 2 ist unser Amygdala, Alarmsirene, das kennt natürlich die Umwelt, hinter jedem Busch eine Gefahr. Ja, das heißt, da ist eine hohe Affinität zu auch schlechten Nachrichten, schwierigen Dingen. Ja, da haben wir eine hohe Wahrnehmung. Der eine mehr, der andere weniger. Und deshalb ist Resilienztraining auch sehr stark, ganz bewusst den Blick aufs Positive lenken. Da muss man jetzt keine Angst haben, dass man plötzlich so voll naiv wird, ja, und ja, die Welt bloß nur mit rosa-roter Brille sieht, sondern da geht es eher darum, trotz allem Schwierigen, ja, wahrzunehmen, die Welt, die hat so tolle Facetten. Ja, die Welt ist schön, Menschen sind schön, ja, Menschen sind interessant. Die können nur so schwierig sein, also aber auch das, die positiven Dinge im Alltag wahrzunehmen. Und auch hier haben wir wieder neurobiologischen Gegengewicht gegen diese Stressblitze, die so der liebe lange Tag ihren Weg finden zu uns. Also aufs
Positive. Nummer 2.
Das war die Nummer 2. Und Nummer 3 ist so das, was auch, sagen wir, immer mehr so ins Bewusstsein kommt, das Thema Achtsamkeit. Ja, und wenn ich sage Achtsamkeit, sage ich jetzt nicht, Sie müssen jetzt eine Stunde am Tag meditieren. Ist schön, wenn Sie es tun, aber da reichen auch kleine Dinge. Und was ich so klasse finde, erster Bissen, erster Schluck. Ja, bei einer Mahlzeit oder bei einer Tasse Kaffee, das, den ersten Bissen und den ersten Schluck mal so ganz bewusst alle Sinne darauf zu richten. Ja, und das entstresst in dem Moment. Ja, und da haben Sie auf jeden Fall dann mehrfach am Tag immer die Möglichkeit zu trainieren.
Jetzt muss ich trotzdem noch, weil Sie es unter den ersten 3 nicht gesagt haben, vielleicht können Sie noch mal was zu diesem dankbar sein, Danke sagen, zu dieser Übung noch mal was mitnehmen.
Sehr gerne. Das ist, sagen wir, gehört in die Kategorie 2, so das Positive. Ist ja auch Frage, wie blicke ich auf die Welt zum Beispiel heute oder auf mein Leben zurück. Ich treffe immer wieder, ich mache ja auch viel Einzelcoachings und die Klienten, ja, die hadern oft sehr mit dem, was war, was gestern war, letzte Woche, vor 10 Jahren, überhaupt in ihrem Leben. Ja, so Abfolge von Pleiten, Pech und Pannen teilweise gefühlt. Ja, und da geht auch oft der Blick für das viele Gute verloren. Und Dankbarkeit ist ein unglaublich starkes, resilient steigerndes Gefühl. Und da ist einfach eine gute Idee, das täglich zu praktizieren. Einfach irgendwo so eine kleine Einheit am Tag. Und da muss man nicht so besonders kreativ sein. Also muss ich jetzt nicht jeden Tag 10 neue Dinge ausdenken, für die man dankbar ist. Aber einfach 3 Stück und die wirklich fühlen. Ja, und das Fühlen verändert wieder das Stoffwechsel in unserem Gehirn. Ja, und an der Stelle, das sind alles Mini-Bausteine und Resilienz findet im Mini-Bereich statt. Ja, weil den kriegt man in unseren Alltag rein.
Das Gehirn kann ja wohl auch nicht unterscheiden, was wirklich ist und was man sich sozusagen selber wie ein Mantra ständig sagt, ne?
Ach ja, ich sage mal, in unserer Fantasie können wir uns selber in Angst und Schrecken versetzen. Das weiß man manchmal, wenn man nachts so wach liegt und Sorgengedanken, die nehmen ja so Hollywood-Katastrophe-Ausmaße an. Ja, und da werden genauso Stresshormone natürlich ausgeschüttet. Und insofern, visualisieren ist da ein sehr kräftiges, positives Instrument. Jetzt nicht die Katastrophenvariante.
Genau. Also total spannend. Wir könnten noch weiterreden. Sie haben ja einen ganzen Koffer voll an Übungen, wie man da mental sich umprogrammieren kann im Kopf. Jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zur Organisation. Sie sagen ja auch, es gibt resiliente Organisationen. Also was konkret ist denn das jetzt im Vergleich zum resilienten Individuum? Wie muss ich mir da den Unterschied vorstellen?
Ja, letzten Endes ist eine Frage der Flughöhe oder der Ebene. Es gibt so wie es beim Individuum, sagen wir mal, wenn man es mal in 2 platte Begriffe nimmt, Resilienz und Burnout, haben sie bei Organisationen genauso. Es gibt Burnout-Organisationen. Ich sage mal, Im Personalbereich merkt man es meistens, wenn Krankheitszahlen steigen. Das ist das Symptom, ja, dass gerade Burnout-Organisation irgendwelche Dinge drin ablaufen, Prozesse drin ablaufen. Und Resilienz auf organisationaler Ebene, haben Sie genau diese Widerstandsfähigkeit, dass Organisationen, die resilient sind, ja, haben Mitarbeiter, die resilient sind, gute Führungsstrukturen, auch eine Unternehmenskultur, ja, die, sag mal, Fehler zulässt, selbst, also Lernen zulässt, ja, wo Menschen auch Menschen sind, also so dieses Wertschätzung, Respekt, Augenhöhe, ja, das ist so Vielzahl an kulturellen Aspekten und wo Menschen dadurch, dass sie durch ihren Arbeitsumfeld, ich sage mal, entspanntere Gehirne haben, ja, das ist, weil die nicht immer in Angst und Schrecken jeden Tag leben über ihren Arbeitsplatz, entsteht mehr Kreativität, bessere Kommunikation, was ja im Unternehmen, aber auch mit Kunden hilft. Und insofern sind das die Unternehmen, die halt langfristig viel, viel besser über Krisen wegkommen oder über Veränderungsprozesse. Ja, die sind ja mal freiwillig, mal werden sie halt ans Ufer gespült. Und resiliente Organisationen haben durch ihre Struktur auch der Menschen, ja, und wie die Menschen interagieren, viel höhere, Toleranz, um mit den Veränderungen klarzukommen.
Und bei der letzten Frage nach den 300-prozentigen Tipps habe ich ja so in das Individuum reingefragt. Ich würde mich jetzt mal mit einem beschränken wollen. Wenn eine Organisation für sich sagt, ich möchte gern resilienter sein, ich möchte gewappnet sein für die Stürme, die da auf uns zukommen, welchen einen Tipp hätten Sie denn an diese Organisation? Woran müssten die zuallererst ran und denken?
Also die Führungskräfte sind der Schlüssel, weil das ist ja das, wo die Mitarbeitenden jeden Tag konfrontiert sind. Und nahezu jeder hat ja eigene Führungskraft. Auch Führungskräfte haben Führungskräfte. Ja, und wir alle wissen, eine gute, vertrauensvolle, eine gute, vertrauensvolle Beziehung zum Team und zur Führungskraft, ja, schafft unglaublich eigene, ja, sage mal, Stabilität. Ja, und das ist mit ein Schlüssel unter anderem. Also es gibt mehrere Schlüssel für gute, gesunde Führung, healthy leadership. Und das ist aber für mich der Schlüssel, einfach vertrauensvolle, stabile, gute Beziehungen. Ich kann mich verlassen auf den anderen. Da sind wir wieder bei dem Wert Anständigkeit. Mhm. Ja, ein anständiger Umgang miteinander, ja, macht ein Team stark und macht auch das Verhältnis untereinander stark.
Cool. Peter, eigentlich reden wir schon die ganze Zeit über unsere Kernthemen, für die wir mit dem Podcast stehen, aber trotzdem will ich dir das Wort nochmal übergeben.
Genau, du hast das schon richtig angekündigt, es geht um unsere Kernthemen. Das heißt, dort haben wir drei zentrale Fragen vorbereitet, Frau Wanke, die würde ich Ihnen auch gleich stellen. Und die erste Frage lautet, was macht denn die Arbeitswelt der Zukunft aus und wie kann man sich darauf vorbereiten aus Ihrer Sicht?
Ja, das ist eine spannende Frage, die uns ja auch genau in unserem Campus-Projekt so bewegt. Letzten Endes, es gibt ja diesen Begriff der VUCA-Welt. Ja, der ist ja inzwischen schon fast ja wieder ein bisschen platt getreten, aber er enthält einfach genau diese Begriffe. Dieses Thema Volatilität, also diese ja Veränderung, die gar nicht mehr richtig planbar ist. Ja, also so die Komplexität, die hat zugenommen, also es hängt ja alles zusammen. VUCA bedeutet ja Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und auch das Thema Mehrdeutigkeit, also diese Ambiguität. Ja, und es bedeutet letzten Endes, die Welt ist gegenüber mit Sicherheit vor 50 Jahren deutlich unüberschaubarer geworden. Die Zusammenhänge sind komplexer. Ja, Wirtschaft funktioniert global. Jetzt hat man plötzlich über Corona gesehen, was das auf Lieferketten und so weiter bedeutet. Ja, und ich denke, das ist das, was die Arbeitswelt während unserer Lebenszeit und auch weit darüber hinaus begleiten wird. Ja, wie kann man mit diesem gar nicht mehr auf sicherem Grunde stehen? Wie kann man da damit umgehen? Ja, und da werden einfach, man hat keine so lineare Lösungsmuster mehr. Es gibt einfache Fragen, aber es gibt keine einfache Antworten mehr drauf. Ja, und das mit diesem umzugehen, sich betrieblich auch an der Stelle von seiner Methodik drauf einzustellen. Ich meine, woher kommt das Agile? Ja, das ist auch so ein Modewort, aber es hat ja durchaus Gründe und einen Sinn, ja, warum solche Methoden plötzlich in die Unternehmen reinkommen. Ja, und das sind, würde ich sagen, die größten Herausforderungen, auf die sich wir Menschen auch als Individuum, aber auch die Unternehmen natürlich einstellen.
Jetzt kommen wir schon nochmal zu den nächsten drei Tipps. Sie geben uns hier unendlich viele Tipps. Welche drei Tipps haben Sie für uns, um in dieser schnelllebigen, sich ständig wandelnden Welt gesund alt zu werden?
Also für mich ist der Schlüssel wirklich die Nummer eins, meine eigene innere Haltung. Wie stehe ich Veränderungen gegenüber? So, und man muss natürlich sagen, limbische Systeme mögen nicht wirklich Veränderungen. Ja, weil ein limbisches System, also das versucht ja, wenn ich jetzt mal die Alarmseite angucke, Stabilität zu bewahren. Ja, und dann ist aber halt die Frage, wie lerne ich mit dieser Unsicherheit umzugehen und mit dem Widerstand? Ja, und wenn ich es schaffen kann, die Veränderung nicht als Bedrohung zu sehen, mir dadurch wieder Stress mache, das ist auf jeden Fall ein wesentlicher Faktor, um dann auch einen positiven, sage mal, Turn reinzukriegen. Kindliche Neugier, ja, also ich sage mal Wissensdurst, es ist doch einfach cool, was so die letzten 10, 20 Jahre in meinem Berufsleben, also das ist einfach wie wenn ich im anderen Universum wäre gegenüber mein Beginn meines Berufslebens. Ich möchte ja gar nicht sagen, da hat man sogar eine Lochkarte gehabt. Also, und heute ist man in App und in Cloud und alles Mögliche unterwegs. Und diese kindliche Neugier, ja, auf, und die Wissbegierigkeit, das hilft, auch da wieder Ängste zu bewältigen und das Gefühl zu haben, ich kann nur mit der Welt umgehen. Und ja, und natürlich für die eigene Gesundheit und das eigene Wohlergehen immer und immer und immer ja zu sehen, was brauche ich gerade, was sind meine Bedürfnisse, brauche ich gerade Ruhe, brauche ich gerade was Inspirierendes, ja, und zu gucken, dass ich mein Leben so gestaltet kriege, dass meine Bedürfnisse einfach möglichst gut befriedigt sind und wo auch meine eigenen Grenzen liegen. Ja, also dieser Glaube an Machbarkeit, alles ist möglich. Ja, das ist eine Illusion und der unterliege ich auch immer gern mal wieder. Ja, aber da zu sehen, wo sind die Grenzen, meine körperliche Grenzen, meine mentale Grenzen oder die von anderen Menschen. Und ich denke, wenn man die drei Dinge gut hinkriegt, dann sind wir echt gewappnet.
Was zeichnet denn aus Ihrer Sicht erfolgreiche Menschen aus?
Ja, erfolgreiche Menschen haben genau diese Fähigkeit, ja, was soll ich sagen, Neues zu erproben, sich einzulassen, auch wenn sie innerlich selber, ich sag mal, vielleicht Befürchtungen haben, Sorgen haben, Ängste haben, aber so dieses Einlassen auf das Neue und ja, diese Freude am Lernen.
Okay, da gibt es ja auch den schönen Spruch, being comfortable with being uncomfortable. schwierige Begriffe, aber das beschreibt es ja, glaube ich, ganz gut. Ja. Also zu sagen, wirklich in der Unsicherheit trotzdem damit umgehen zu können. Ja. Okay, weil das jetzt auch gerade ein Satz war, kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Wir haben einen Satz für Sie vor, oder beziehungsweise wir haben Begriffe für Sie vorbereitet und würden Sie bitten, dass Sie dazu einen Satz formulieren. Und der erste Begriff, der dahinter steht, ist Lernen 2030.
Ja, Lernen 2030 macht Spaß, muss Spaß machen. Ja, es soll viel vielfältiger werden als alles, was ich früher in der Schule hatte. Es soll bedürfnis- und bedarfsorientiert sein und es soll Menschen zusammenbringen und jeder lernt in seinem Tempo und nach seinen Bedürfnissen.
Sehr gut. Dann ein Satz zu Niederlagen und Scheitern.
Also man kann es verkürzen, ouch, aua. Ja, aber nichtsdestotrotz, das tut in dem Moment, also es macht keine Freude und das tut weh. Und auch das so anzunehmen, ja, dass das einfach in dem Augenblick weh tut. Die positive Botschaft ist drin, auch da entwickelt man sich draus weiter. Wir lernen nämlich was aus dem Scheitern.
Das stimmt. Ein Satz zu Selbstverantwortung.
Die große Freiheit, meine eigenen Entscheidungen zu treffen und ja, ich sage mal auch die Freiheit, alle Konsequenzen dann selber tragen zu dürfen. Also ich brauche keine Schuldige und ich brauche im Außen niemand, den ich Verantwortliche mache. Das ist für mich ein ganz hoher Grad der Freiheit.
Und der letzte Begriff, Wertschätzung.
Die andere Person so wirklich in ihre Qualitäten wahrzunehmen und es der anderen Person auch zu vermitteln. Auch wenn es schwierig ist, auch wenn die Person vielleicht mir sehr diametral entgegensteht, aber das ist für mich Wertschätzung.
Sie kennen unser Haus jetzt schon ein paar Tage, ja. Und Sie hatten auch jetzt nicht in diesem Podcast, aber schon mal erwähnt, dass Sie ja sozusagen in unserem Mutterhaus der Sparkassenversicherung in Stuttgart groß geworden sind und gearbeitet haben. Insofern kennen Sie die SV Sachsen. Und wir möchten Sie bitten, uns mal einen externen Blick auf uns zu geben, indem Sie die Sätze vervollständigen. Nämlich, an der Sparkassenversicherung Sachsen schätze ich besonders.
Besonders und zwar schon sehr lange den menschlichen und wertschätzenden Umgang. Und die Bereitschaft, auch Dinge auszuprobieren. Ja, das habe ich immer, das sind die zwei Aspekte, die ich früher geschätzt habe und die nach wie vor sehr schätze.
Die Sparkassenversicherung Sachsen kann aber noch lernen.
Ach ja, wie alle anderen auch in den Gewässern, ich sage mal genau von der neuen Arbeitswelt, sich da weiterzuentwickeln, das Gute zu erhalten und ich sage mal auch in neue Lande aufzubrechen.
Und die letzte Frage der Sparkassenversicherung Sachsen wünsche ich für die Zukunft.
Freude an der Veränderung und Erfolg dabei.
Prima, vielen, vielen Dank dafür. Frau Wandke, wir sind schon wieder am Schluss. Wir möchten uns ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns zum Thema Resilienz so einen Einblick gegeben haben in diese Vielfalt. Und ich bin Ihnen auch wirklich dankbar, dass da nochmal der eine oder andere Tipp gekommen ist. Und wahrscheinlich kann man diesen Podcast nicht nur einmal hören, sondern wird den auf Dauerschleife bei dem einen oder anderen laufen lassen. Vielen Dank dafür. Wir werden sicherlich auch bei uns im Haus noch das eine oder andere zusammen gestalten. Darauf freue ich mich sehr. Ich kann nur empfehlen, sich zu diesen Seminaren anzumelden. Danke, dass Sie da waren.
Frau Jenscher, auch jetzt ganz herzlichen Dank. Es hat wieder riesig Spaß mit Ihnen gemacht.
Dankeschön. Danke.
Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann hört doch auch bei unseren anderen Gästen mit rein und teilt den Link. Und wenn ihr zusätzlich noch interessante Leute kennt, die etwas zu erzählen haben, dann meldet euch gern bei uns. Bis zum nächsten Mal. Eure
Doreen
und Peter.
Tschüss.
Tschüss.